ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend bringen wir die Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit der Mitbegründerin von K-Fusion Entertainment, dem größten K-Pop-Fantreffen in Deutschland, Melissa Ndugwa. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Gericht weist Yoons Anfechtung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung ab. Umfrage: Regierungspartei PPP überholt bei Zustimmungswerten Oppositionspartei DP. Nordkoreas Medien berichten nach 2 Tagen über Yoons Verhaftung. Ein Gericht hat den Antrag von Präsident Yoon Suk-yeol auf die Überprüfung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung abgewiesen. Das Bezirksgericht Seoul Zentral lehnte am Donnerstag den Antrag ab. Es gebe keinen Grund, die Überprüfung der Rechtmäßigkeit zu verlangen, hieß es zur Begründung. Gegen das Ergebnis einer Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Verhaftung kann kein Rechtsmittel erhoben werden. Nach dem ersten Verhör durch das CIO am Mittwoch hatte Yoon behauptet, dass es sich um eine illegale Verhaftung gehandelt habe. Daraufhin hatte er beim Gericht Seoul Zentral die Überprüfung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung beantragt. Die Hauptverhandlung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk-yeol hat richtig begonnen. Am Donnerstag fand die 2. Anhörung am Verfassungsgericht in Abwesenheit von Yoon statt. Sie dauerte über 3 Stunden an. Das Anklageteam der Nationalversammlung erklärte, dass die illegale Ausrufung des Kriegsrechts die Sicherheit der Bevölkerung stark gefährdet habe. Das Team forderte Yoons Absetzung. Dagegen argumentierte Yoons Verteidigerteam, dass die Verhängung des Kriegsrechts eine unausweichliche Entscheidung für die Grundlagen der Demokratie gewesen sei. Zusätzlich zu den 5 bereits angesetzten Terminen im Prozess gegen Yoon setzte das Verfassungsgericht 3 weitere Termine fest. Der 6. Verhandlungstermin wurde auf den 6. Februar festgelegt, der 7. auf den 11. Februar und der 8. auf den 13. Februar. Die regierende Partei Macht des Volks, PPP, hat in einer Umfrage bei den Zustimmungswerten die führende Oppositionspartei Demokratische Partei, DP, überholt. Laut den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen der Umfrage von Gallup Korea kam die PPP auf 39% Zustimmung, während die DP 36% erhielt. Befragt wurden von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.001 Menschen. Die Regierungspartei gewann gegenüber der letzten Woche 5 Prozentpunkte. Der Beliebtheitswert für die DP blieb unverändert. Gallup Korea erklärte, dass die DP Mitte Dezember nach der Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags gegen Präsident Yoon Suk-yeol den höchsten Zustimmungswert seit dem Amtsantritt der Regierung Yoon erreicht und ihren Vorsprung vor der PPP vergrößert habe. Aber im laufenden Monat seien die beiden größten Parteien zu ähnlichen Werten wie vor der Ausrufung des Kriegsrechts zurückgekehrt. Gallup Korea ging davon aus, dass inmitten der eskalierenden Konfrontation zwischen den Lagern um die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Yoon die wiederholten Botschaften des Präsidenten und der Regierungspartei an ihre Anhänger eine Rolle gespielt hätten. Nordkoreas Medien haben am Freitag, 2 Tage nach der Verhaftung des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol, darüber berichtet. Dabei zitierten sie ausländische Medienberichte. Der Radiosender Korean Central Broadcasting Station, KCBS, und das Organ der Arbeiterpartei Nodong Shinmun meldeten am Freitag das Ereignis. Die internationale Gemeinschaft berichte in Eilmeldungen, dass ein amtierender Präsident erstmals in der Geschichte verhaftet und die Marionette Yun Song-yeol zu einer Ermittlungsbehörde gebracht worden sei, hieß es. Die ausländischen Medien hätten den Vorgang der Vollstreckung des zweiten Haftbefehls als außergewöhnliche Szene vorgestellt. Sie hätten unter anderem das miserable Schicksal von Yun Song-yeol und die Wirren in der südkoreanischen Gesellschaft kommentiert, die weiter eskalieren würden, hieß es weiter. Die südkoreanische Regierung will auf der Grundlage des festen bilateralen Bündnisses frühzeitig einen Konsultationskanal mit der neuen US-Regierung einrichten. Die Absicht teilte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Donnerstag in einer Sitzung zu wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Angelegenheiten mit. Man wolle die Kräfte im privaten und öffentlichen Sektor für die externe Kooperation bündeln, um nach einer stabilen Weiterentwicklung der Allianz zwischen Südkorea und den USA zu streben, sagte er. Man werde neue Kooperationsbereiche einschließlich der Schiffbauindustrie finden und sich auf anstehende Angelegenheiten wie die Verhängung neuer Zölle gründlich vorbereiten, betonte er weiter. Nach seinem Wahlsieg im November hatte der designierte US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat mit dem mittlerweile suspendierten Präsidenten Yun Song-yeol die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Südkorea in der Schiffbaubranche zur Sprache gebracht. Bei der Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten wird Südkorea von seinem Botschafter in den USA, Jo Hyun-dong, vertreten. Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Donnerstag Reportern gegenüber, dass nach dem Protokoll der Botschafter in den USA als Vertreter der Regierung an der Amtseinführung teilnehmen werde. In den USA waren bisher gewöhnlich Einladungen zu Amtseinführungen eines neuen Präsidenten an die Botschafter-Ehepaare in Washington geschickt worden. Demnach war die südkoreanische Regierung bei solchen Veranstaltungen hauptsächlich von seinem Botschafter in den USA vertreten worden. Nachbarländer scheinen auf Trumps zweite Amtseinführung Gewicht zu legen. China wird dessen stellvertretenden Staatspräsidenten Han Zheng dazu entsenden. Aus Japan wird ungewöhnlicherweise Außenminister Takeshi Iwaya daran teilnehmen. Das US-Finanzministerium hat gegen zwei Nordkoreaner und vier Organisationen wegen der Beteiligung an der illegalen Entsendung nordkoreanischer IT-Arbeiter ins Ausland Sanktionen verhängt. Das gab das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen, OFAC, des Finanzministeriums am Donnerstag, Ortszeit, in einer Pressemitteilung bekannt. Auf die Sanktionsliste gesetzt wurden die Abteilung 53 des nordkoreanischen Ministeriums der Streitkräfte des Volks und deren Tarnfirmen Korea Osong Shipping sowie John Surim Trading Corporation. Auch die in China ansässige Firma Liaoning China Trade Industry Limited Corporation wurde sanktioniert. Bei den beiden sanktionierten Nordkoreanern handelt es sich um Jong-in Chol, Präsident der nordkoreanischen IT-Arbeiterdelegation von Chonsurim in Laos, und Song Kyung-shik, im chinesischen Shenyang ansässiger Generalbevollmächtigter von Osong. Nordkorea entsende Tausende von hochqualifizierten IT-Arbeitern in die ganze Welt, um die Sanktionen der USA und der Vereinten Nationen zu umgehen. Die nordkoreanische Regierung enthalte diesen Arbeitskräften bis zu 90% ihrer Löhne im Ausland vor. Sie generiere auf diese Weise jährlich Einnahmen von mehreren $100 Millionen für ihre Massenvernichtungswaffenprogramme, so das Finanzministerium. Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Jun-guk, hat einen Stopp der illegalen Militärzusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland gefordert. Die Forderung unterbreitete Hwang am Donnerstag, Ortszeit, auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Ukraine. Die Aussagen von zwei vor kurzem gefangen genommenen nordkoreanischen Soldaten zeigten deutlich, dass die nordkoreanischen Truppen in Kämpfen eingesetzt und wie Verbrauchsgüter genutzt würden, sagte er. Der Diplomat zitierte die Einschätzung seiner Regierung, dass von den rund 12.000 nach Russland entsandten nordkoreanischen Soldaten mehr als 300 getötet und etwa 2.700 verwundet worden seien. Die erheblichen Verluste der nordkoreanischen Truppen führte er auf unmenschliche Taktiken zurück. Als ein Beispiel wurde genannt, dass nordkoreanische Truppen wie menschliche Minensucher Minenfelder in einer Kolonne durchquerten. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Sofortan Relay 3955 kHz begrüßen Sie heute am 17. Januar To Young In
und Jan Dirks, und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten, liebe Hörerfreunde.
Für koreanische Verhältnisse ist das Wetter diese Woche nicht so kalt gewesen, aber die Temperaturen schwanken sehr diesen Winter. Mal liegen die Temperaturen unter minus 10 Grad in der Woche drauf, wieder zwischen 0 bis 7 Grad. Das ist vielleicht auch der Grund, warum gerade so viele an einer Erkältung leiden. Viele meiner Freunde und in der Familie hat vor allem die Grippe erwischt, die wohl dieses Mal sehr schlimm sein soll. Wir hoffen, dass es Ihnen gesundheitlich gut geht, liebe Hörerfreunde, und Sie gerade warm und gesund vor dem Radio sitzen.
Ja, dann wollen wir doch jetzt gleich mal loslegen. Was lag denn diese Woche in unserem Postfach? Über die Schneckenpost haben wir einen Empfangsbericht von Peter Möller aus Duisburg erhalten, der uns am 11. Dezember mit seinem Sony ICF 2001 mit Teleskopantenne mit SINPO 43434 gehört hat, und einen von Ulrich Wicke aus Felsberg, der uns am 23. Dezember mit seinem Scott RXP 80 mit Teleskopantenne mit SINPO 45444 empfangen hat. Herr Wicke schrieb uns noch: 2024 brachte viel Befremdliches in der Politik, auch in eurem Land. Der Putschversuch durch den südkoreanischen Staatspräsidenten zeigt, wie gefährdet die Demokratie weltweit ist.
Ja, interessanterweise soll laut Medienberichten seit der Verhängung des Kriegsrechts durch Jun die Zahl der Besucher im ehemaligen Amtssitz des Präsidenten Tongwade stark angestiegen sein. Eltern nehmen ihre Kinder mit, um ihnen die Geschichte und die politische Lage zu erklären. Einige blicken schon auf die Zeit nach Jun und begründen ihren Besuch damit, dass Juns Nachfolger wieder in die ehemalige Residenz einziehen könnte und das Gelände künftig der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sein könnte.
Monitor Burkhard Müller aus Hilden bedankte sich für die Beantwortung seiner Frage zum Thema ChatGPT in der letzten Hörerecke und meldete unter anderem am 14. Januar, dass er einen sehr guten Kurzwellenempfang mit S+20 verzeichnet hat, der fast schon eine Ortssenderqualität aufgewiesen habe. Auch Herr Müller verfolgte die Nachrichten um den Präsidenten und die innenpolitische Lage in Südkorea weiterhin mit großer Aufmerksamkeit, wie er schreibt.
Am Mittwoch wurde nun der Haftbefehl gegen Jun vollstreckt, 43 Tage nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch ihn am 3. Dezember. Es ist das erste Mal in der Verfassungsgeschichte Südkoreas, dass ein amtierender Staatspräsident von Ermittlungsbehörden verhaftet wurde. Jun und seine Anwälte protestieren weiterhin gegen die Verhaftung. Ja, apropos Anwälte, in der Zeitung habe ich vor kurzem gelesen, dass es in der Zeit des Königreichs Joseon illegal war, als Anwalt zu arbeiten.
Ja, das ist richtig. Aber das heißt nicht, dass die Nachfrage nach Anwälten gering war. Im Gegenteil, jeder, ob Mann oder Frau, von der Adelsschicht oder vom einfachen Volk, konnte eine Beschwerde oder eine Klage im Dorf oder wenn nötig auch bei höheren Instanzen der Regierung einreichen, wenn man ein Unrecht erfahren hatte. Zum Beispiel, wenn Schulden nicht rechtzeitig gezahlt wurden oder wenn man zu Unrecht geschlagen wurde. 40% aller Rechtsstreite bildeten aber Beschwerden und Klagen um den Grundstücksbesitz und um Sklavenangelegenheiten, was also den Großteil ausmachte. Solche Beschwerden und Klagen musste man üblicherweise schriftlich einreichen, aber wenn man nicht schreiben konnte, ging das Ganze auch mündlich.
Das heißt aber auch nicht, dass es keine Formalitäten gab, die einzuhalten waren, um sich über etwas zu beschweren oder jemanden anzuklagen. Insbesondere für die einfachen Bürger konnte der Prozess zu kompliziert und zeitaufwendig sein, so dass es Personen gab, die ihnen für etwas Geld zur Hilfe kamen, also eine Art Anwalt in der heutigen Zeit. Diese Helfer waren meistens Personen, die zwar lesen und schreiben konnten, aber aus bestimmten Gründen keine Beamte werden konnten und auch deshalb keinen anderen Weg zum Geldverdienen hatten. Sie halfen beim Verfassen und Einreichen der Klage aus und gaben Ratschläge, wie man beim Prozess gewinnen könnte.
Beim Prozess an sich durften nur die Betroffenen, also der Kläger und der Angeklagte, anwesend sein. Das Recht des Königreichs Joseon erforderte, dass der Kläger sich beim Prozess selbst repräsentierte und die nötigen Beweise sammelte. Schlimmstenfalls musste er auch selbst den Angeklagten vor dem Gericht platzieren, damit der Prozess überhaupt stattfinden konnte. Es war also gesetzwidrig, von einem Dritten dabei Unterstützung zu bekommen, sodass diese inoffiziellen Berater für die Regierung ein Dorn im Auge waren. Denn aus Sicht der zuständigen Regierungsbeamten waren sie die Ursache, weshalb die Zahl der Prozesse stieg und die Prozesse immer länger dauerten, was natürlich für sie mehr Arbeit bedeutete. Es kam sogar zu Prozessen, die zur nächsten Generation der Familie des Klägers übergingen. Im 15. Jahrhundert wurde also gesetzlich ein Verbot gegen solche Beratungen erlassen, und wer dabei ertappt wurde, musste schlimmstenfalls mitsamt seiner Familie ins Exil. Diejenigen, die diese rechtlichen Berater angezeigt haben, bekamen sogar vom Staat eine große Belohnung. Doch heimlich wurde die Arbeit oft doch fortgesetzt, um unschuldigen Bürgern beizustehen und zu helfen.
Ja, interessant, nicht wahr? Aber soweit dazu, und es geht weiter mit der Post. Monitor Franz Schanze aus dem österreichischen Schrems berichtete, dass er uns am 10. Januar übers Internet gehört hat und schrieb uns noch, es war wieder guter Empfang, der Beitrag über Geburtstags...
worüber wir uns gefreut haben. Herr Rudolf schrieb uns, auch wenn ich mich nur gelegentlich bei Ihnen zu erkennen gebe, lausche ich nach wie vor mitunter täglich Ihrem breit aufgestellten deutschsprachigen Radioprogramm, und zwar über Ihre App durchweg online. Für Ihr Engagement vielen herzlichen Dank und Ihnen alles Gute für das neue Jahr 2025. Hochinteressante Beiträge, aktuelle Nachrichten, kreuz und quer durch Korea, traditionelle Musik, Literatur, die Hörerecke und weitere Tipps und Hinweise bereichern mein Leben nach wie vor. Zudem setzen mich Ihre Hinweise immer wieder auf neue Spuren, zum Beispiel über die Musikgruppe Aktan Kwangchil. Der Klang der neuen Zeit in Seoul, wo die Grenzen der Tradition gedehnt und gelegentlich durchbrochen werden. In der südkoreanischen Musikszene ist etwas Magisches im Gange, und es ist nicht K-Pop. So heißt es in einer Beschreibung der Gruppe Tarim auf ihrer CD Coexistence. Gruppen wie Dasrim und Jambinai, Künstlerinnen wie Heyong Hwang oder Pak Jina, sorgen auf traditionellen Instrumenten für neuen Ohrenschmaus. Meine Empfehlung, mein Hörtipp, schreibt Herr Rudolf.
Weiter schrieb uns Herr Rudolf, aktuelle dramatische Ereignisse auf der koreanischen Halbinsel, wie der Absturz der Jeju Air-Maschine auf dem internationalen Flughafen Muan, bringen mich immer wieder einmal dazu, auf alten Informationswegen unterwegs zu sein. Dabei sind mir englischsprachige Online-Quellen wie zum Beispiel Yonhap oder Arirang verlässliche Informanten. Mein Mitgefühl und mein tiefstes Bedauern.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Rudolf. Auch wir halten Sie weiterhin mit unseren Nachrichten auf dem Laufenden. Herr Rudolf fügte noch hinzu, dass in der Zeit vom 7. bis zum 9. Februar 2025 das Arbeitnehmerzentrum Königswinter ein Bildungsseminar zum Thema Korea im Fokus zwischen Teilung und Annäherung Perspektiven für die Halbinsel anbietet. Herr Rudolf selbst wolle auch gerne dabei sein. Ja, und falls Sie, liebe Hörerfreunde, ebenfalls Interesse daran hätten, finden Sie weitere Informationen auf der Homepage des Arbeitnehmerzentrums Königswinter unter azk-csp.de.
Und es wird Zeit für etwas Musik. Wir wollen heute gleich einmal den musikalischen Empfehlungen von Herrn Rudolf folgen. Sie hören Tarim mit Pado Wellen. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. In den Fernsehtipps gibt es dieses Mal vor allem Bekanntes, schreibt Herr Kröpke. Arte wiederholt am Sonnabend, dem 18. Januar um 10.05 Uhr die Spezialausgabe des Kulturmagazins Stadtlandkunst vom 9. Januar, in der nochmals drei Beiträge über Korea gezeigt werden.
Die nächste Wiederholung folgt am Sonntag, dem 19. Januar um 9 Uhr auf ZDF Info mit der Reportage Food Trip – Essen und Leben in Südkorea.
Es geht kulinarisch weiter. In der Reihe Küchen der Welt auf Arte ist das koreanische Gericht Bibimbap an der Reihe. Sendetermine sind Dienstag, der 21. Januar um 11.55 Uhr und Mittwoch, der 22. Januar um 6.50 Uhr.
Und dann nochmal ZDF Info. Dokumentationen und Reportagen über Nordkorea gibt es am Freitag, dem 24. Januar von 18.45 Uhr bis 0.45 Uhr in der Nacht.
Den Abschluss bildet ein Radiotipp. Auf HR2 Kultur ist am Dienstag, dem 21. Januar um 13 Uhr als Mittagskonzert das zweite Abschlusskonzert des Kronberg-Festivals mit dem HR-Sinfonieorchester in einer Aufnahme vom 3. Oktober 2024 zu hören. Solist ist der koreanische Cellist Han Dae-min, der mit seinen 18 Jahren so jung wie erfolgreich ist. Zur Aufführung kommen Smetanas Moldau, Tschaikowskis Rokoko-Variationen und die Tänze aus Galanta von Scholtan Kodai.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und wir möchten Sie noch auf die heutige Ausgabe der Interviewsendung Sofern so nah aufmerksam machen. Dieses Mal sprach die Redaktion mit Melissa Ndugwa, Mitbegründerin von K-Fusion Entertainment, der größten K-Pop-Fan-Community in Deutschland. Sie erzählt, wie sich die Stadt Frankfurt am Main zur Drehscheibe der europäischen K-Pop-Community entwickelt hat und warum die koreanische Popmusik so beliebt bei europäischen Fans ist. Wir wünschen schon einmal viel Spaß beim Reinhören.
Und es geht weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse hat sich auch Günther Rommelrath aus Viersen gemeldet, der am 12. Januar bei uns über den Web-SDR Uni Twente Niederlande mit Mini-Web-Antenne bei einem Empfang von Simpo 45444 reingehört hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit und Erfolg für das neue Jahr, fügte Herr Rommelrath noch hinzu.
Ja, auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Lieber Herr Rommelrath, bei Monitor Franz Bleker aus Wittlohe bedanken wir uns für seine Empfangsberichte für den Zeitraum von November bis Januar. Mit seinem Sangern ATS 909X mit 60 cm Loop-Antenne konnte er uns zum Beispiel am 3. Januar mit Sinpo 35433 und am 10. Januar mit Sinpo 45544 empfangen.
Von Monitor Bernd Seisser aus Ottenau haben wir seinen Empfangsbericht für den Monat Dezember 2024 erhalten. Vielen Dank. Mit seinem Kundisatellit 700 mit Teleskopantenne verzeichnete er im letzten Monat durchgehend einen Kurzwellenempfang von Simpo 5x4. Herr Seisser möchte außerdem auf diesem Wege Monitor Herbert Jürger, Monitorin Sabrina Sander-Petermann, Monitorin Claudia Buchner, Walter Grube und Christoph Paustian freundlich grüßen und guten Empfang auf der 3955 Kilohertz wünschen.
Sowohl über Herrn Seisser als auch direkt bei uns per E-Mail haben uns einige Hörerfreunde in den letzten Wochen gefragt, ob es bald wieder einmal ein neues QSL-Kartenmotiv bei uns geben könnte. Ja, leider ist keine neue QSL-Karte derzeit geplant, aber sobald es Neuigkeiten gibt, teilen wir sie sofort in der Hörerecke mit. Wir hoffen ebenfalls sehr, dass es bald mal wieder ein neues Motiv gibt.
Am 10. Januar meldete sich Monitor Dieter Leupold aus Leipzig bei uns mit folgender E-Mail. Ich habe heute Abend einmal auf der Frequenz 3955 kHz reingehört. Gut aufzunehmen mit meinem kleinen Weltempfänger Degan DE 1129 mit Teleskopantenne. Das Wetter war bedeckt bei plus 2 Grad Celsius. Ich habe mir übrigens am Silvestertag ein Live-Webcam aus Korea zum Jahreswechsel gegen 0 Uhr Ortszeit angeschaut. Es waren keine Silvesterraketen zu sehen, alles sehr friedlich im Vergleich zu Deutschland.
Ja, auch wenn Feuerwerk üblicherweise nicht zu den Silvestertraditionen in Korea gehört, war ursprünglich dieses Jahr von Großunternehmen und auch von der Stadt Seoul. Da waren einige Feuerwerks-Events geplant, die wurden aber dann gecancelt aufgrund des Flugzeugunglücks in Korea und der Staatstrauerzeit, die daraufhin folgte.
Eine Hörerfrage kam dann noch von Monitor Günther Hessenbruch aus Remscheid. Er schrieb uns: Wir haben hier Internetversender, die preiswerte Ware anbieten. Es geht um Temu und Shein. Die Firmen sind den EU-Behörden ein Dorn im Auge. Ich selbst habe getestet und finde die bestellte Ware preiswert und auch technisch okay. Es mag auch andere Erfahrungen geben. Wie ist es bei Ihnen? Gibt es diese Handelshäuser auch? Welche Erfahrungen gibt es?
Ja, diese chinesischen Online-Shopping-Plattformen sind auch in Korea immer stärker präsent. Gängig unter den Nutzern ist auch der abgekürzte Sammelbegriff Altaixi für AliExpress, Temu und Shein zusammen. Ja. Laut einer aktuellen Auswertung belegte Temu den ersten Platz unter allen Smartphone-Apps, die von koreanischen Nutzern vom Januar bis November 2024 am meisten neu installiert wurden. Der koreanische Anbieter Coupang steht hier zwar noch auf Platz 1, was die gesamte Nutzerzahl betrifft, aber die chinesischen Plattformen machen aktuell enorme Konkurrenz.
Viele kaufen dort Kleidungen, Accessoires, Handydekorationen und andere Kleinigkeiten, wobei insbesondere die niedrigen Preise dieser Plattformen immer mehr Nutzer anlocken. Bedenken über die Qualität der Waren gibt es natürlich auch weiter nach wie vor. Die meisten Nutzer nehmen aber das einfach in Kauf und erwarten im Grunde genommen auch nicht, dass die Waren für den Preis jedes Mal auch noch eine hohe Qualität aufweisen. Viele empfinden das Einkaufen bei Temu sogar wie ein Glücksspiel und haben ihren Spaß dabei. Wenn sich die bestellte Ware schon gleich nach dem Auspacken als unnützlich herausstellt, hat man halt Pech gehabt. Aber wenn die Qualität der bestellten Ware gegen Erwartung doch ziemlich gut ist, hat man sozusagen das Große losgezogen und die Freude ist umso größer.
Wie stark diese chinesischen Online-Plattformen verbreitet sind, zeigen auch die Memes. Zu den beliebtesten Memes bei der jüngeren Generation im letzten Jahr gehört der Ausdruck "gekauft bei Temu". Dieser Ausdruck wird nicht nur zur Beschreibung von Sachen benutzt, die zwar ähnlich wie die einer bekannten Luxusmarke aussehen, aber von der Qualität her nicht mithalten können, sondern auch zur Beschreibung von Menschen. Zum Beispiel wird in den sozialen Medien unter einem Foto einer Person, die einem Prominenten zwar ähnlich, aber dann doch ein bisschen schlechter aussieht, kommentiert mit dem Kommentar "gekauft bei Temu". Dieses Meme geht darauf zurück, dass die gelieferten Waren, die man bei Temu bestellt hat, also nicht immer mit der wahren Beschreibung übereinstimmen. Oder wenn etwas qualitativ zu schlecht ist, sagen junge Menschen auch oft, das wird nicht mal Temu im Angebot haben.
Im Internet habe ich einmal gelesen, dass jemand ein Sofa für sein Wohnzimmer bei Temu bestellt hat, aber schließlich ein Miniatursofa für ein Puppenhaus geliefert bekommen hat. Mhm. Eine Freundin von mir hat sich ein paar Hausschuhe bestellt, die sie aber leider nicht tragen konnte, weil nur zwei linke Schuhe kamen. Hast du einmal Erfahrung mit
Online-Shopping bei Temu? Nein, das überlasse ich alles meiner Frau. Und ich glaube, in so einem Fall kann man das dann nicht zurückschicken.
Es ist scheinbar sehr kompliziert. Mein Mann und ich haben bislang auch nur einmal bei Temu etwas bestellt. Wir wollten uns zur Erinnerung an unsere Thailand-Reise eine kleine Statue der hinduistischen Gottheit Ganesha kaufen. Mhm. Eine große Statue von ihr stand nämlich am Eingang unseres Hotels in Thailand, vor der wir uns für den schönen Aufenthalt dort bedankt haben und ich noch um gutes Gelingen für meinen Mann mit seiner neuen TV-Serie gebeten hatte. Und gleich darauf bekam mein Mann zurück in Korea äußerst erfreuliche Nachrichten im Zusammenhang mit seiner Arbeit, sodass wir eilig im Internet nach einer Ganesha-Statue umgeschaut haben. Ja. Aber Temu war dann die einzige Plattform, wo wir zumindest ein Metallrelief kaufen konnten, nur für 6 Euro. Und es sah auch sehr schön aus. Aber als dann die Bestellung bei uns ankam, mussten wir wirklich so lachen, weil im Paket kein Relief, sondern lediglich ein 2D-Bildnis von Ganesha aus Plastik drin war. Wir haben es aber trotzdem im Wohnzimmer auf einem Regal aufgestellt. Aber ja, also zurückschicken oder Rückerstattung machen, glaube ich, viele nicht, weil halt
es lohnt sich nicht bei diesen, bei diesen Billigpreisen.
Genau, genau.
Man, okay, jetzt verstehe
man
ich.
Benutzt es irgendwie doch noch oder für ein paar Tage und dann stellt man sie weg oder so.
Ja, auch wenn die meisten eigentlich wohl, so wie es aussieht, relativ zufrieden sind mit den bestellten Waren und dann eher auch amüsiert darüber, wenn dann doch mal was anderes kommt, so wie das bei euch auch der Fall war. Gibt es gleichzeitig dann aber auch Berichte über ernsthaftere Fälle, die die Verbraucher zur Vorsicht mahnen? Gerade vor ein paar Tagen hat zum Beispiel das koreanische Umweltministerium die Ergebnisse der Sicherheitsprüfung von 590 Artikeln bekannt gegeben, die auf den drei chinesischen Plattformen verkauft werden. Ein Teil davon enthielt gesundheitsgefährdende Stoffe, so dass das Umweltministerium ein Einfuhr- und Verkaufsverbot für diese Waren beantragt hat. Aber aus Sicht der Experten kann man mit Sicherheit damit rechnen, dass diese Plattformen ihren Einfluss auf dem koreanischen Markt weiter ausweiten werden. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Toyang in den Seoul.
Glückwunsch nachträglich.
Vielen Dank. Mhm. Clara Winkler aus Schmitten, Renate Heine-Pietschmann in Erfurt, Silvia Pries in Lorsch, Michael Hauen in Eschborn und Michael Westerkamp in Eulenbiss. Wir wünschen allen einen wundervollen Geburtstag, ein gesamtes Jahr voller Freude und jeden Tag mehr Glück. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Hörerfreunden herzlich bedanken, die mir an meinem Geburtstag noch privat geschrieben haben.
Ja, und dazu hören wir Musik. Pang Moon-chi und Yeon K von Day 6 präsentieren uns What a Wonderful World. So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Tu Yong In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Koreanisch. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Hören Sie noch einmal in die folgende Szene aus der Fernsehserie Discovery of Love rein.
나를 뭐라고 생각했을까?
선보러 다니는 애인조차 호텔까지 온 불쌍한 여자. 에휴. 쟤는 아직도 남자한테 질질질 끌려다니는구나 했겠지.
Yeorun blamiert sich vor ihrem Ex-Freund Taeha, den sie seit langem zum ersten Mal wieder sieht, ausgerechnet in dem Hotel, wo ihr jetziger Freund Hajin hinter ihrem Rücken ein Blind Date hat. Am nächsten Tag macht sie sich Sorgen darüber, was Taeha nun von ihr denken würde, und ihr Mitbewohner Chuno macht ihr vor, wie Taeha wohl darauf reagiert hat. Echü, noch einmal, echü, vergleichbar mit dem Deutschen, ach. Dieser Aufruf des Bedauerns und der Resignation ist unser Ausdruck der Woche gewesen und soll einen Seufzer nachahmen. Hier noch einmal das Original. Als nächstes haben wir uns mit der Formulierung Son Po Da beschäftigt. Das Nomen Son steht für ein Treffen mit jemandem, den man voraussichtlich heiratet. Es ist sozusagen ein Blind Date, das durch einen Heiratsvermittler zustande gebracht wird. Diese Art von Heiratsvermittlung ist in Korea immer noch ziemlich üblich. Kombiniert man dieses Nomen mit dem Verb Po Da für sehen, also Son Po Da, noch einmal, Son Po Da bedeutet das wortwörtlich jemanden sehen, den man voraussichtlich heiratet. Auf Deutsch übersetzen könnte man den Ausdruck in etwa mit auf ein Blind Date gehen, um zu heiraten. Versuchen Sie die Formulierung Son Po Da aus dem folgenden Satz noch einmal herauszuhören.
선 보러 다니는 애인조차 호텔까지 온 불쌍한 여자. 선 보러 다니는 애인조차 호텔까지 온 불쌍한 여자. 선 보러 다니는 애인조차 호텔까지 온 불쌍한 여자.
Aus dem gleichen Satz haben wir uns noch das Nomen 애인, noch einmal 애인, für Geliebter im Sinne von fester Freund, feste Freundin kurz behandelt. Mit diesen Nomen können Sie also Ihren Freund oder Ihre Freundin bezeichnen. Allerdings wird die Wortkombination 남자친구 für Freund und 여자친구 für Freundin im Alltag öfter verwendet als das Nomen 애인 in unserer Szene. Hören Sie abschließend noch einmal in die ganze Originalszene rein.
나를 뭐라고 생각했을까?
선 보러 다니는 애인조차 호텔까지 온 불쌍한 여자. 에휴. 쟤는 아직도 남자한테 질질질 끌려다니는구나 했겠지.
그럼 heute verabschiede ich mich von Ihnen bis zum nächsten Mal.
Sofern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung Sofern so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Kim Isu. Frankfurt gilt als einer der wichtigsten Orte für die wachsende K-Pop-Kultur in Europa. Hier engagiert sich Frau Melissa Ndugwa mit K-Fusion Entertainment,
maßgeblich bei der Förderung der K-Pop-Kultur und ist eine zentrale Figur in der deutschen K-Pop-Community. Im Gespräch mit uns erzählte sie von der Entstehungsgeschichte ihrer Organisation und den vielfältigen Projekten, die sie mit großer Hingabe umsetzt. Darüber hinaus ist sie als Tänzerin der K-Pop-Dance-Crew Uplift aktiv und begeistert mit ihrem außergewöhnlichen Engagement. Sind Sie neugierig, wer Melissas Lieblingsidol vorstellen?
Hallo, guten Morgen aus Deutschland. Mein Name ist Melissa Ndukwa. Ich bin 24 Jahre alt und studiere momentan in Frankfurt an der Goethe-Universität im Hauptfach Amerika-Studien und im Nebenfach Korea-Studien und leite seit 2020 K-Fusion Entertainment.
Seit 2020 leiten Sie K-Fusion Entertainment, das größte K-Pop-Fan-Treffen in Deutschland. Könnten Sie uns auch ein wenig über K-Fusion Entertainment erzählen und erklären, was diese Community so besonders macht?
Also K-Fusion Entertainment habe ich damals gemeinsam mit meiner Schwester gegründet, Melinda Ndukwa. Und das hat sich daraus gebildet, dass wir 2018 gemeinsam ein K-Pop-Treffen in Frankfurt besucht haben. Mhm. Und damals waren wir und die anderen Fans sehr jung und hatten sehr viel Spaß daran, zusammen K-Pop zu tanzen. Wir hatten damals die Idee gehabt, dass wir sowas regelmäßig machen möchten und haben seitdem angefangen, das selbst in die Hand zu nehmen. Und Monat für Monat haben wir immer ein K-Pop Random Dance veranstaltet, wodurch die Community gewachsen ist. Mhm. Und wir viele Freunde gemacht haben auf dem Weg und auch Stückchen für Stückchen unser Team erweitert haben, sodass die Community in Frankfurt einfach wirklich groß geworden ist, also mehr als wir uns das auch vorstellen konnten. Mhm. Und ich glaube, was die Community so besonders macht, ist, dass es einfach sehr, dass die Menschen einfach sehr unterschiedlich sind. Also es sind nicht gleich alle K-Pop-Fans, sondern viele verschiedene Leute, die zusammentreffen, die auch vielleicht andere Interessen haben, andere ethnische Hintergründe, mhm. Verschiedene Altersklassen haben. Also ganz viele verschiedene Menschen kann man dort auf dem K-Pop-Treffen kennenlernen und viele haben sich auch dort gefunden. Also ich würde sagen, das Besondere daran ist einfach, wie offen und verschieden das K-Pop-Treffen sein kann.
Was hat Sie dann dazu inspiriert, K-Fusion Entertainment ins Leben zu rufen? Gab es ein besonderes Ereignis oder einen Moment, der Sie dazu motiviert hat, diese Initiative zu starten?
Ja, tatsächlich war es dann damals so, die Organisation habe ich mit meiner Schwester schon 2018 mitgeleitet, mhm. Mit anderen, die das vor uns gemacht haben. Jedoch, wie gesagt, waren die meisten sehr jung und ich war einer der Ältesten in der Gruppe. Und sage ich mal, diese Verantwortung habe ich schon automatisch gespürt, den anderen einfach zu helfen, das zu organisieren. Und eines Tages hatten meine Schwester und ich uns darum gekümmert, einen lauteren Lautsprecher zu organisieren. Mhm. Und um das zu machen, haben wir aus der Community Spenden gesammelt. Und sag ich mal, das Engagement, das wir bekommen haben, war dann wirklich so groß, sodass wir gemerkt haben, okay, die anderen, die haben auch Lust darauf, sich regelmäßig zu treffen. Und dann haben wir einen lauteren Lautsprecher organisiert und deswegen konnten noch mehr Leute an den Treffen teilnehmen. Und insbesondere durch die Corona-Zeit, was dann die Treffen leider nicht ermöglicht hat, haben wir in dieser Zeit Tanzkurse angeboten. Und in den Tanzkursen haben sich dann immer 15 bis 20 Gäste gesammelt und wir hatten auch sehr viel Spaß während der Zeit. Und deswegen dachten wir, wenn das eine richtige Initiative wäre, dann könnten vielleicht noch mehr Leute davon profitieren. Und deswegen haben wir dann K-Fusion Entertainment gegründet.
Frankfurt, wo K-Fusion Entertainment aktiv ist, gilt als Zentrum der K-Pop-Community in ganz Europa. Und was macht Ihrer Meinung nach Frankfurt zu einem so attraktiven Ort für K-Pop-Fans und wie trägt Ihre Organisation, Ihre Community zu dieser Bedeutung bei?
Also tatsächlich würde ich schon sagen, dass K-Fusion Entertainment sehr viel dazu beigetragen hat. Dadurch, dass die Veranstaltungen dorthin gehen, wo auch die Anfrage groß ist, also die Nachfrage groß ist. Und in Frankfurt gibt es auch das koreanische Kulturzentrum, mhm. also vom Generalkonsulat. Und wir arbeiten auch viel gemeinsam mit dem koreanischen Generalkonsulat in Frankfurt zusammen. Und durch dieses Kulturzentrum und auch das Kulturangebot, was schon vorher bestanden hat, konnten wir mit ihnen zusammen daran arbeiten, dass es mehr Kulturangebot und gerade auch K-Pop-Angebot in Frankfurt gibt, wodurch auch die Interesse, sage ich mal, der K-Pop-Fans in Frankfurt gestiegen ist, wo viele dachten, hey, tatsächlich kann ich hier sehr viel zu Korea finden, zu K-Pop finden und an den Veranstaltungen teilnehmen. Und ich denke, mit der Zeit haben das auch viele von außerhalb Frankfurt gesehen, also in ganz Deutschland. Es besuchen auch immer ganz viele K-Pop-Fans aus ganz Deutschland unsere Veranstaltungen und nach und nach haben auch größere K-Pop-Konzerte und Messen dann langsam in Frankfurt angefangen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, eben weil unsere Community dann so groß geworden ist.
Neben Ihrer Arbeit bei K-Fusion Entertainment sind Sie auch Mitglied der Tanzcrew Uplift. Gibt es einen bestimmten Stil oder eine Choreografie, die Sie als Crew besonders gerne tanzen?
Also als Crew würde ich schon sagen, dass wir sehr viel verschiedene Dinge machen. Uplift ist eine Tanzgruppe, die ich gemeinsam mit meinen Freunden gegründet habe, da wir auch alle Tänzer sind und teilweise auch Mitglieder von K-Fusion. Und aktiv war ich 2022 in Uplift und eine Choreografie oder Stil, den wir gemeinsam getanzt haben, der mir sehr gefallen hat, war ein Lied namens Classy. Also das haben wir zusammen gedreht. Es war einfach ein sehr upbeat Girlgroup-Song, wo einfach jeder Spaß haben konnte. Aber generell tanze ich persönlich lieber gerne Boygroup-Lieder. Das heißt, als wir von NCT zum Beispiel 90s Love geübt haben, fand ich das auch, also hat es sehr viel Spaß gemacht, einfach in einer großen Gruppe koordiniert zusammen zu tanzen, anders als jetzt bei unseren Veranstaltungen. Und ja, ein besonderer Moment, würde ich sagen, als ich natürlich zusammen mit meiner Tanzgruppe mehrmals auftreten konnte, entweder bei unseren eigenen Showcases oder auch bei Shop Gang, beim Shop Day, konnte unsere Gruppe auch auftreten. Und zwar bin ich jetzt nicht mehr aktiv in der Gruppe, aber die anderen sind noch sehr aktiv und haben auch vor kurzem den ersten Platz bei einem Dance Contest gewonnen. Und ja, also es geht immer noch weiter und sag ich mal, Uplift spezifisch hat auch den Namen, um halt also die Stimmung der Zuschauer hochzubringen, hochzuheben und dass wir, sag ich mal, Freude mit unserer Performance teilen können und ja.
Wie und wann haben Sie diese Begeisterung für K-Pop entdeckt? Gab es einen bestimmten Moment oder Künstler oder Künstlerin, der oder die Sie besonders beeinflusst hat?
Ja, tatsächlich habe ich K-Pop schon sehr früh entdeckt. Da war ich nämlich ungefähr 12 oder 13 Jahre alt, also schon über 10 Jahre her. Genau. Und zwar war es sehr zufällig, dass ich K-Pop gefunden habe, da ich für ein Schulprojekt einfach online auf YouTube nach einem bestimmten Video gesucht habe, also Lollipop, ein sehr altes amerikanisches Lied. Aber dann bin ich auf der Seitenleiste auf ein Lied gestoßen, das hieß auch Lollipop, aber das Titelfoto war sehr bunt und mit Menschen mit bunten Anzügen und das war von 2NE1 und Big Bang. ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber 2NE1 und Big Bang sind ja auch schon sehr bekannte Künstler gewesen. Und nachdem ich mir das angeschaut hatte, war ich natürlich voll begeistert als junges Mädchen. Also das sah sehr cool aus, sehr poppig aus und habe danach mir mehr Videos angeschaut von Girls' Day und Girls' Generation und so weiter. Also ich fand einfach diesen süßen Stil sehr ansprechend. 2016 habe ich dann, sage ich mal, nach einer kurzen Pause wieder BTS und Seventeen persönlich für mich entdeckt. Und ich würde sagen, hauptsächlich durch diese beiden Artists und noch andere habe ich natürlich auch die Motivation bekommen zu tanzen und deren Choreografien zu folgen. Und ich glaube, das hat mich dann auch sehr an K-Pop drangehalten. Also, dass es auch ein bisschen interaktiv war und dass ich sozusagen mit ihnen mit zur Musik tanzen konnte.
K-Pop ist mittlerweile ein weltweites Phänomen und fasziniert Menschen in den verschiedensten Ländern. Was glauben Sie, macht K-Pop so besonders und attraktiv für ein internationales Publikum? Welche Aspekte spielen dabei die größte Rolle?
Also ich denke, dass das, was K-Pop sehr attraktiv macht, ist halt die Versalität, also von den Musikstilen, also die Varietät ist einfach so groß, dass man wirklich für jeden Hörer was dabei hat. Mhm. Ob es jetzt sanfter Pop ist, ob das jetzt Hip-Hop ist, Rap oder Funk oder R&B oder alles Mögliche. Also in K-Pop kann man auch alles finden. Es ist halt auch einfach anders als westlicher Pop oder Hip-Hop, da sie einen anderen Stil benutzen, da sie ihre Musikvideos anders gestalten und dass der Sound einfach natürlich anders fabriziert wird. Es ist mitreißender, meiner Meinung nach. Mhm. Und durch die Performances, die man ja oft online sehen kann von den Music-Shows, kann man als Fan einfach viel mehr interagieren mit seinen Lieblingskünstlern. Und K-Pop-Artists geben sich auch oft sehr viel Mühe, was die Produktion ihrer Musik angeht. Deswegen würde ich auch sagen, dass gerade in Europa oder gerade in der westlichen Welt ich sehr oft höre, dass Fans es sehr schätzen, wenn Künstler auch ihre eigene Musik mitproduzieren, wie zum Beispiel Gruppen wie Seventeen oder Stray Kids oder BTS, dass sie dann wissen, okay, der Künstler hat da und da selbst mitgeschrieben oder mitgewirkt, und das berührt die Hörer dann auch ein bisschen anders, als wenn sie, sag ich mal, geschriebene Musik hören. Und ich glaube, das macht, sag ich mal, das lässt die Fans die Musik mehr wertschätzen. Und ich denke aber, dass es ein Phänomen ist, das schon auf der ganzen Welt so ist.
Was sind dann Ihre langfristigen Ziele, sowohl persönlich als auch im Zusammenhang mit K-Fusion Entertainment? Gibt es bestimmte Projekte oder Visionen, die Sie in Zukunft umsetzen möchten?
Ja, dadurch, dass wir gemerkt haben, dass K-Fusion wirklich sehr viel Potenzial hat zu wachsen und wirklich größere Veranstaltungen für die Fanbase und spezifisch angerichtet für die Fanbase zu organisieren, haben wir uns das auch als Ziel gemacht, nicht nur regelmäßige Veranstaltungen zu führen, sondern auch Veranstaltungen, die vielleicht nicht so oft stattfinden, aber die dafür sehr besonders sind und auch von der Größe einfach mehr anbieten können. Und deswegen ist das jetzt ein kleiner Tipp für dieses Jahr, was noch vor uns steht, dass wir tatsächlich noch etwas Größeres dieses Jahr.
Abschließend möchte ich Sie fragen, was bedeutet K-Pop für Sie?
Ich würde sagen, also mit K-Pop verbinde ich sehr viel meine Jugendzeit. Mhm. Einfach dadurch, dass ich dort am meisten K-Pop gehört habe, denke ich, und mich sehr viel damit auseinandergesetzt habe und durch die Tanzkurse wirklich jede Woche und jeden Tag K-Pop auch getanzt und gehört habe. Und auch damit verbinde ich auch die Erinnerungen, die ich mit meinen Freunden gemacht habe, auf den Veranstaltungen, auf die wir gegangen sind. Also ich denke, mit K-Pop verbinde ich einfach sehr dieses junge Gefühl, Spaß zu haben, zu tanzen. Und ja, ich glaube, das bedeutet das für mich.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch für heute.
Ja, danke Ihnen auch. Es hat mich sehr gefreut, heute da zu sein.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kimisu.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.